aussteigen und gleich ein Ende weg. Mein Obolus hat mich ja richtig entrichtet. Halt, hier die Abfahrtszeiten noch notieren und am Ockermond der Haltestelle. So fakt waren doch schon wieder die vier Weibsbilder um mich rum. Die Jägerinnen aus dem Autobus nämlich, alle in kokett hochhackigen Schaftstiefelchen aus Lackleder, dazu Breches, Joppen aus gelben-braunem, kakaobraunem Imitant, Velveton. Wirkt auf 10 Meter garantiert wie Wildleder, ein jeder. Obendrauf kleine hellwache Hüte, billardgrün. Ihr Geschnatter war mir während der ganzen Fahrt schon auf die Nerven gefallen. Von dem heiligen Tmolos, von dem Land Thrakien her zog ich, dem Luftbrausenden springend, eine lustreizende Mühe, wonnige Arbeit, dem verzückt Sterbenden jauchzend. Wer ist hier am Palast? An der Straße. Räume den Weg mir! Und mit andächtigem Sinn hör er mir zu, schweigend. Ich sing feierlich, juche, Dionysen dem Brauch nach. Die allerunangenehmste, die lange Megäre hier rechts, beinahe einen kompletten Kopf größer als ich, sicher, ich war halt bloß so ein Hänfling, immerhin. Medizinstudentin, die von einer Knochenbörse berichtet hatte, als handle es sich um die legitimste Institution des Erdrunds. Wer hat mir meine Hand gestohlen? Und hatte tiefer Luft geholt und von der C-Karte angefangen, die bei Toten angeblich mit einer Reißzwecke an der großen Zehe befestigt zu werden pflegt. Ihr wisst auch gar wenig, hatte sie abschätzig geäußert, als die anderen drei sich sofort vampirisch angeregt, die roten spitzen Krallen vor die Saugmäulchen gedrückt hatten und ich mir die Aktentasche auf den Schoß. Es dann mit der Stimme vor- und nachgemacht, ließ einmal nachts in der Klinik während einer gelehrten Vigilie auf dem Korridor steif näher geschlurft kam übers Linoleum. Eine als tot estimierte war unter völliger Missachtung der ihr aus solchem Befund erwachsenen Verpflichtungen nochmal kurz aufgestanden und ihre C-Karte raschelte. Nur solche Naturen können ja auch die Jagd lieben. Prompt stand man vom Ortsschild Schadewalde. Auf der anderen Straßenseite ein weiß gekalkter Kilometerstein, 1,6, von woher gerechnet, hatte ich keine Ahnung, Malern. Aber jetzt beginnen, möglichst würdig auf die dunstige Häusergruppe in der nahen Ferne zuzuschreiten. Ich hatte Unrecht gehabt, mich über die Puppen aufzuhalten, die ja sicher nur ein armseliges, demi-diärsches Wochenendlein auf dem Lande und das nach Art der Jugend möglichst großgebärdig verbringen wollten. Lieber würdig. Indolente Rauchbilder standen über den Dächern und sie hieß Fiete. Wie zur Zeit weiter, wusste ich nicht. Mete wäre wohl auch schwerlich mehr. Aber mein Weg begann sich zu senken. Na, vielleicht klappt es ja jetzt mit der neuen Gedichtsammlung, die mir mein Steuerberater dringend anempfohlen hatte. Ich hatte mit Schlager und Marschtexten jüngst so viel verdient, dass nur ein Buch im Selbstverlag mich noch vom Finanzamt retten konnte. Aber dieses Bächlein hier, so schräg unter der Straße wegfließend, dass sein linkes Geländer auf der Höhe anfing, wo sein rechtes drüben aufhörte, wirkte doch erheblich stygisch. Ich fühlte im Schreiben nach dem Peregrinus-Syntax. Ach, sieh an, der erste Schiffer, allerdings auf dem festen Lande. Ich ließ ihm überflüssig Zeit zu vollenden. Dann, sagen Sie, wie heißt dieser Bach eigentlich? Die aus Bändern, Sehnen und Gebein geflickte Halbnatur schaute lemurig auf. Eine Ulme im Rücken, zwei Pfoten noch am Schlitz. Gürtelbeck, antwortete sein erdfahrenes Pferdeprofil. Lakonisch, dachte ich doch. Aber waren nicht schon wieder die 8 Hufe hinter mir zu hören, also rascher. Wo geht's zum Wirtshaus, bitte? Überlegte während des Stampfens, dabei wusste das Wiesenrauch doch garantiert Bescheid. Und ein simples Gradaus oder ähnliches hätte mir vollkommen genügt. Ich hatte sowieso nicht vor, den maulfaulen Gaul um eine Locke aus seinem Weißzopf zu bitten. Ja, sag schon was! Er schnaufte schwer. Na sie, sagte er sinnend, der Tulp, der nimmt das von Lebendien. Freiwillig kriegten mich keine 10 Pferde da rein. Ein großer Wirt, sie können nie verfehlen. Er zeigte gleichmütig die Dorfstraße hinunter und hätte vielleicht noch mehr geäußert, wären mir nicht schon wieder die Jägerinnen buchstäblich auf den Fersen gewesen. Er stellte sein Mundwerk zäher wieder auf Null. Die erste rief die andere Alex, die wiederum nannte die dritte Hermine. Die vierte stand nur, gedunsen und geil, Jungfrau. Zwischen den Zehen, pflegte Roland, ein Bekannter von mir, zu diesem Wort jedes Mal nur bitter anzumerken. Scheunenhöhlen den Rachenpott wahrlich auf mich zugeöffnet. Ich versuchte einfältig reinzuschauen, damit sie mich für einen der ihrigen halten und unverschluckt vorbeilassen sollten. Ich seufzte. Ich erblickte im selben Augenblick den unvermeidlichen Milchglasbaldachin. Euterpe. Aufstand Odin, der Allerschaffer, und schwang den Sattel auf Sleipnirs Rücken nach Niflheim hernieder, ritt er. Da kam aus Hels Haus ein Hund ihm entgegen. Sofort kam ein Hund um die Ecke getobt, von mürrischer Färbung und einer Größe, dass einem weniger geübten Reisenden Höllenangst geworden wäre. Mir wurde nur Hehl bange, lachte mich jedoch begeistert an, jaulte in putzig hohen Tönen und trommelte mit den Unterarmen auf den Stakettenzaun, dass es rappelte. Blut befleckt vorn an der Brust, Kiefer und Rachen klaffen zum Biss, so ging er entgegen mit gähnendem Schlund dem Vater der Lieder und bellte laut. Fort ritt Odin, die Erde dröhnte. Zu dem hohen Hause kam er, der Hehl. Kobi! Kobi! Brüllte es athletisch, und der Kerl von einem Hund brachte es doch tatsächlich fertig, mit der rechten Kopfhälfte mich verliebt zu betrachten, das linke Schlappohr dagegen nach der rufenden Wirtshaustür hin etwas anzulüften, durch die ja auch schon die Vase geschritten bzw. getorkelt wurde. Denn das Bürgermeisteramt und der öffentliche Fernsprecher befanden sich nicht minder dort in ihm. Ich wagte den linken Zeigefinger zu spitzen und ihm unter ständigem Schmeicheln Billy Kirby, das kurzgeschnittene Stirnfell zu krimmern. Sieh da, er neigte den Schädel freundlich und würdig gegen meine Gliedspitze. Hatte wohl auch mein Fell umgetan, um nicht Mensch werden zu müssen. Hier soll ich dich nun finden, Konstanze. Da wagt er zum letzten Versuch, bei den Schatten durch das taenarische Tor zu Styx in die Tiefe zu steigen. Und durch luftiges Volk und Gebilde bestatteter Toten tritt er Persephone nahe und den König, der bei den Schatten waltet im freudlosen Reich und zum Sang anschlagend die Saiten. Während unverkennbar der Wirt in seine Tür trat, wie man eben nur in eine eigene Tür treten kann, auf eine unangenehme Art breit, auf dem massigen Haupt die Kappe, in der Hand ein Bund mit übertrieben großen Schlüsseln, ganz starker Grundbesitzer. Mundloch sehr deutlich. Allein. Wieder allein. Und zwar an einem Ecktisch. Allein die Tapete. Buschwerk, flächenüberragt, mit bräunlichen Rehen, auf jeden Bock zwei Schmaltiere, wie sich's gehört. Kann ich bei Ihnen noch ein Zimmer für die Nacht haben? Ich, vornehm und unzufrieden, immerhin bedeutete das noch, da er unsicher genug geworden schien, ein probeweis erstes Einlenken, wie wenn ich ihm 500 Gastzimmer zutraute und sie alle überbelegt. Moment, sagte er jetzt achtungsvoll, nahm die Praxen vom Tisch, drehte Kopf plus Schultern um 90 Grad und brüllte die dritte Tür des Raumes an. Olsche! Dies schon wieder in seiner früheren Manieren und Worte sparenden Weise. Hüte dich du. Aber jene angeschriebene Tür schickte sich zum Aufgehen an. Eine recht junge Frau noch. Nach seinem Gebrelle hatte ich mehr auf eine 2-Zentner-Ramme als Hausmajestät getippt, mit eisengrauen Schnauzbärten und dem Hintern einer Rittmeisterin. Aber die hier trug schlank und missmutig, etwas vornüber geneigt, an ihrer verblassten Zebraschürze oben ein gelbgrünes Kopftuch, ein triefendes Talglicht in der schmutzigen Faust, horchte bei der Frage ihres Göttergatten, ob noch ein Zimmer frei. Seliger, feuersprühender Dionysos mit der Stirne des Stieres, weit berühmter, alles vermögender. Ja, machte sie muffig, sag Rieke, sie soll überziehen. Exit Madame Tulpe. Mir ein kleines Pilsner, bitte. Ja, Kuchen. Die Jägermädchen waren schon wieder, die lachten und meckerten infernalisch nervös. Hallo! Und der rasende Schwarm, gehüllt in das geheiligte Rehfell, hascht sich den getöteten Bock, ihm Lust roh zu verzehren, den blutig zerfleischeten, wenn er aufklimmt zum Forst, phrygischer Lütscherhöhn. Ließen die Zungenwimperchen höllisch flattern und gaben überhaupt an wie ein Halbpfund Uran und schien sich zu kennen. Tag, Herr Tulp! Und Der strahlte huldbreit. Na, schon tüchtig was geschafft? Die Antwort verstand ich nicht. Drüben indes. Ach, in der Scheune nochmal? In Heu? Na, wenn es mal nicht so kalt wird in der Nacht, von mir aus, wandte sich erneut jener dritten Tür zu und dann derselbe Ritus wie bei mir vorhin. Erst die Frau, die ihrerseits wiederum Rieke Bescheid sagen sollte, anscheinend im Faktotum. Für mich bitte ebenfalls Abendessen, ja? Wann? Demnach noch eine gute, sogar sehr gute Stunde. Kann ich ein Stück spazieren gehen? Tue ich gerne in der Dämmerung. Mein Körper begab sich mit mir davon. Und blieb im Flur noch mal stehen. Jetzt schon wagen konnte, beziehungsweise durfte, tiefer in die Gebäudlichkeiten einzudringen. Der Vorwand ist klug. Oder lieber organisch wachsen lassen. Da es mir noch nie an mangelndem Mut gebrochen hatte, entschied ich mich nach verantwortungsbewusstem Überlegen für das Organische und trat ins Freie. Erato. Alle Tore geschäftig schweigend. Noch zuvörderst, steige zu Plutos Wohnung hinab, durch den tiefen Avernus suche mich auf, o Sohn, nicht halt bei den grausigen Schatten. Die Höhle des Stalls, Kume, Kume, verschalte Tartarostigkeiten, an den Wänden aufgehängte Räder, sternförmig gekreuzigte, zweibissigen zackige Mist und Grabgabeln, gräulich anzuschauen. Tartarus Nacht mich gebannt, die Verruchte. Bei heiteren Scharen, weil in Elysium ich, mit reichlichem Blute von schwarzen Opfern gesühnt, führt dorthin dich Sibylla, die Keusche. Worauf sich aus einem der limburgischen Labyrinthe nach einiger Zeit faul ein Ammich anderer Schatten löste und den Rechen beiseite stellte. Lass die Herde unverwahrt, das Land in Gefahr, lass die Leichen verscharrt, die Braut am Altar, lass das Reh, lass den See, lass Netz und Wilder. Zwei Menschen, der Jure Belli. Er raufte sie mit der linken gemächlich am Haar, während seine rechte ab Ovo bergob summte und an ihrer Brust herumhandikappte. Sie verhielt sich nach Gebühr erst etwas leidend, kimmerlich cool. Dann jedoch, begann, da das Einhorn sie gar so unermüdlich dackelte, recht rasch nachzugeben und auch sein Geschröte zu Herzen. Hob schließlich auf der Deichse Platz nehmend den Pleblos über dem Nagel. Seht die Maschine. Und er tat einen Knietrembler, der war nicht vom Papi, wie sie sich wälzte und rächte und ihn entstellte und schwächte. Über mir spricht schon der Ziegenmelker dahin. Und um meine, selbst jetzt noch bunt wirkenden Socken, ein so lautes Schnurren, dass ich erst gar nicht an eine Katze glauben wollte. Es klang wie ein Zentnerschwein. Eventuell auch von diesem Gesichtspunkt aus man durchzüchten, die werten Herren und Frau Ketzerchen. Drüben ging es noch immer glissando, legato, pizzicato, animato, agitato, schlimmer als das Perpetuum mobile, retardando, accelerando. Na endlich schwoll sein herkulischer Po. Und die Deichsel schnepperte zwiespältiger, presto, presto, presto. Dann begann das Tier, das es nicht gibt. Nennen wir es den sogenannten kosmokomischen Eros, sich wieder in seine beiden Hauptbestandteile aufzulösen. Zebra Otto mit der gegorenen Visage und sie, die Namenlose, die ich nunmehr für mindestens seine Gemahlin zu halten, entscheidende Gründe hatte. Sie ordnete still am Overall, ergriff dann ihren sehr steil an der Wand harrenden Rechen und verschwand dorthin, wo sie hergekommen war. Er dagegen schlurfte die Hose so gut wie abgestreift, matt über den Hof, ziemlich zu mir heran, ohne mich wahrzunehmen, ein Arsch wie nach einem Reifeisen. Ging am erhöhten Urstromufer des Misthaufens in die Hocke, Hitzblattern am Geräusche. Vergleiche ich hier ein Weidmannssprache, der sich also auch die vier Jägerinnen leidenschaftlich bedienen würden, muss ich mir nachher mal vorzustellen versuchen. Legte dort stöhnend ein sehr großes Ei. Der Protogonos ruf ich an, den zweigeborenen Ätherwanderer, der aus dem Ei entsprossen mit den goldenen Flügeln prunkt, der mit der Stimme des Stiers brüllt, Ursprung der Götter und sterblichen Menschen. Polyhymnia. Und abends wenigstens einer nickte. Allerdings ohne, dass er deswegen im Trinken innegehalten hätte. Einiger betrieb schon. Während ich meinen reservierten Ecktisch einnahm und Barrett nach einigem Zögern an den Boxgehörn befestigte. Spindel und Teller, Wanduhr und Löffel, Trichter, nämlich Hüte, und Keulen, gleich Flaschen. Der Wirt trug mit seinem steinernen Quadratgesicht die Suppe auf, Lein mit Kleien. Einmal kaute sich knorplich, knorpulent, korposant, ein Zwitter aus Sehnen und Gebeinen, na gut schon. Dann als Grundlage zu etwas, was noch auf sich warten ließ, ein Teig aus Mehl, Käse und Sardellen. Die Harpie schreit, es ist Zeit, und den Kessel dreht euch rund, werft das Gift in seinen Schlund. Kröte, die im kalten Stein Tag und Nächte dreimal neun zehn Schleim im Schlaf geboren, sollst du erst im Kessel schmoren. Der Wirt schien unterdessen Ferkel geopfert zu haben und brachte den schwarzen Pudding angetragen. Spart am Werk nicht Fleiß noch Mühe, Feuersprühe, Kessel glühe, schwarz-sauer mit Lorbeer. Wir haben geradezu ein symbolisches Fressen. Zupfer, Schlange, Schweif und Kopf, Brat und Kochen, Zauber, Topf, Molchgesang und Unten. Zehe Hundemaul und Hirner Krähe, zäher Saft des Pilsenkrauts, Heidexbein und Pflaumen vom Kauz, mächtiger Zauberwurz, die Brühe, Hollenbrei im Kessel glühe. Hei, ha, jetzt wird's munter, die Tür platzte förmlich auf ihren Nähten. Gleichzeitig öffnete hinter mir Herr Sanders seinen Schallplattenschrank. Tulp, strahlte cäsarisch lapidar. Kunststück, schon hing ihm das Frechste der Weichweiber schräger am Hals. Lieber Pater, hieß es. Sie musterten lässig den Inhalt des Raumes und mich streifschussten nicht wenig Strahlen aus nicht wenig Eckfenstern. Verfügten sie sich dann zu ihrem sehr paraden Hexentisch und Kachelofen. Die Hexen zu den Brocken ziehen, die Stoppel ist gelb, die Sahne ist grün, dort sammelt sich der große Hauf, Herr Urian sitzt obendrauf. So geht es über Stein und Stock, es farzt die Hexe, es stinkt der Bock. Da verkündete der Wirt das Fest Pitoia. Soeben würde im Keller ein neues Fass angestochen, na? Ich widerstehe da prinzipiell. Ebenso die Jägerin. Die Lange schien nunmehr endgültig Lene heißen zu wollen. Sie Lene, müsste man sich demnach vorher anreden. Und dann ganz schnell bimsen. Denken dürfte man freilich auch da nicht. Fing sie doch bereits wieder davon an, dass Rehen im Winter die Blase einfrieren könne. Was ja einfällt. Oder meine Tat bestimmt. Wieder ließ sich die Musik so hell hören, dass alle Anwesenden graute. Ob ich noch was esse? Appetit hätte ich eigentlich. Oder wie das, woran die vier Vamps dort schmatzten. Blutwurstähnliches, mit Schweinsgehirn gefüllt. In Hirschgalerte. Mänglinge aus Tagelöhnern und Nachtmagen. Ungekrönte Verderber des Rasens. In der Mädchenecke fand in einem gerade Gezwitscher und Händung statt, dass man ganz porös war. Einer brellte allerselig, ein Puff herbei! Und der Wirt kniff auffordernd seine junge, dürre Gattin, während sie mit vereinten Kräften sämtliche Anwesenden in ein sehr großes Schuldbuch eintrugen, aber auch herablassend in den Hintern. Nee, lieber so tun, als ob man den Blick wandern ließe. Und mein Blick wurde doch sehr stark. Der sah aber tatsächlich wunderbar aus. Dieser gläserne Krug da. Neben dem Wirt war Gemurmel entstanden. Auf Türfüllung eine Gestalt in blauem Schutzanzug. Strähniges Weibsgesicht. Unglaublich breite, massige Brust. Erst als mein Blick schon wieder abglitt, erkannte ich am ganzen Habitus die vom Hinterhof vorhin. Ja, da ist denn nun das Blümchen weg. Ja, ja. Ein dunner Weißel versuchte, den Rest seines disponiblen Christel zu konservieren und näherte sich ihr in einer Art Schlauchtanz. Er sau in seinem Fell. Die Lethebuddel in der zum Schnippchenschlag angehobenen Hand, sie tat eine einzige Armbewegung, die aber hinreichte, jenen Strauchel nach dem Kachelofen zu senden. Sofort erhob sich ein Gemecker, wie von lauter Affen und Böcken in der Casa del Fauno. Ich nahm ihr die Freiheit und sah den Herrn Krug in den Bottel. Herr Wirt, ich zog langsam meine Dollartasche aus sandfarbenem Leder, sah ihn, während mein Daumen sie lettig aufschnippte, darüber hinweg an. Löste auch die geheimste Verknopfung noch und ließ durch bloßes Herumwerfen des Handgelenks es sichtbar werden. Gold. Ich möchte gern diesen Krug hier abkaufen. Während der erste güldene Tropfen auf den Tisch fiel und klingend dort zu seiner Größe auseinanderging, Der Wirt wartete unbeweglich. Mein Vorschlag eignete ihm mit 6 Flaschen allen Kardec. Richtete er sich nicht schon höher, der Eichmeister? Begann er nicht gesetzgeberisch huldvoll zu strahlen? Und schenken Sie davon jedem der Anwesenden nach Belieben ein. Und Stille. Und Häuptling, Vasall und Knecht, Pächter und Pascha. Seltsam der Jägerinien bereitete Gesichter. Und das Volk im Magic Miramera flisperte. Ich zahle in Gold, schloss ich betont schlicht. Aus dem Krug selbst trinken bitte nicht. Füllen Sie es noch im Wassergläser. Gesagt, getan. Und schon begann. The Nightlife of the Guts. Ihm jedoch binnen kürzester Frist das Twilight folgen musste. So kippten die Kerls den Perisprit. Lieber längst die fällige Postkarte anfassen. Und wurden lebendig. Die Stimmen röber, der Gang polternder, der eine kein Mensch mehr, nur noch ein Djinn, wagte es bereits und hob den Krater gegen mich im Sinne des I-I-I-I-I-I-I. Noch wollte ihm der vertrauliche Schall nicht durchs schadhafte Gebiss, noch welkte er unter meinem abstrakten Blick und machte ein plumpes Rechts um. Ich erhob mich, während die Abteilung selig verdammter sich unermüdlich wetträgte. Lethe Mete. Falls sie in der Nähe war, schlief sie wohl schon. Ließ mir vom Wirt den Weg zum Briefkasten beschreiben. Den Krug stellen Sie mir dann aufs Zimmer, ja? Und betrat die Nacht. Urania. Tor und Türe finde ich offen. Nun, da lässt sich's endlich hoffen, dass nicht wie bisher im Moder der Lebendige wie ein Toter sich verkümmere, sich verderbe und am Leben selber sterbe. Diese Mauern, diese Wände neigen, senken sich zum Ende. Und wenn wir nicht bald entweichen, wird uns Fall und Sturz erreichen. Bin verwegen wie nicht einer, aber weiter bringt mich keiner. So finster war die gar nicht. Obschon es nach Weidenerde und faulenden Spänen roch, nach Moder, Mainlave Moder. Selbstredend vertrat mir während der ersten Minute ab und zu noch ein Baum den Weg, meist von unangenehmer Schulterbreite. Über den Himmel war eine hellgraue, recht dichte Karnhaut gespannt. Man sah auch genau, wo das darin verteilte Licht herkam, aus einer runden Laterne, darauf ein allimpfisches Gesicht, a cold cheek of convention. Etwas nach rechts, hat es geheißen. Ich zauderte inmitten von Gehöften, in denen die Lichter längst erloschen waren und zwischen denen sich unvernünftig viele graue Halbstraßen auftaten, die meisten sicher nur Einfahrten zu Hofgeschichten in Weichbildervideos gehabt. Ich entschied mich lieber für die doch als solche erkennbare Hauptverkehrsader. Person. Und zuckte doch vom tiefen Straßengraben fort, aus dem es mich angegrunzt hatte, und zwar wie, Mensch, das muss ja ein Eber von 7 Zentnern sein. Ich wollte mich erst retirieren, zuckerte mich aber dann, dass ich doch ein Mann sei. Wie? Ruhe. Nur Ruhe. Verflucht. So allein auf der mondmatten Straße. Die war und blieb doch tief im Tal leer. Ah, hier, die Brücke. Ergo war ich doch noch nicht blank, doch noch leidlich richtig. Denn die war irgendwie erwähnt worden. Ich lehnte mich auf die zumindest im Mondlicht grün gestrichen wirkende Eisenbrüstung, sah dem polyglatten Wasser zu und das Wehr polyglotterte im dumpfen Wasserrausch. Müsste also eigentlich die Glotte heißen, die aus der Gegend herströmt, wo die toten Sprachen lagen, ein Ausflug in die Gegend, wo die Worte hausen. Wo da denn bloß der Briefkasten? Ich ging halt immer weiter auf verdünntem Mondschein entlang. Tja, das ist ein der Mond, auch er fein säuberlich, kartanisch aufgehängt, Kälte Kasein über den Sandweg. Piwit! Ja, sicher. Obschon es, wenn es sich sehr weit übers Van Demons Land entfernt hatte, wie das schwache Juhu eines Besoffenen klang. Kiki-Pupu! Es schien sehr wichtig, denn es kam ihm vertraulich näher, machte noch ein paar wunderliche Gebärden in die mittelgraue Luft, lachte kurz auf wie ein schlechter Mensch, setzte sich dann mir gegenüber in eine Birke und reverenzte mit Kopf und Leib. Mit, Herr Kollege! Denn er kappte nun ein paar Mal mit dem Schnabel und strich dann immer an der Himmelswand lang. Da ich umgeben von flachschäuligen Äckern, ausgesprochen Beleidigung für den Hintergrund, war im Wald. Punkt. Die Bäume alle schliefen. Wieder Punkt. Es war im Wald. Die Bäume alle schliefen. Der Mond belauschte lächelnd ihren Traum. Der Rum, der Rum, dumm, Schatten, dumm, dumm, Tiefen. Die Welle küsste still des Weihers Saum. Da ich in jeglichster Beziehung auf dem Trockenen saß, der Arsch friert an den Stein, du merkst es kaum, aber wieso hatte ich zuletzt bloß noch so zwinkernd schlecht geschrieben? Musste denn zu so nachtschlafender Stunde ausgerechnet noch ein Auto den Weg hier rangehoppelt kommen? Und der Blechhai hielt sogar und sah mich neugierig aus übergrellen Krakenaugen an, schlug sie jedoch sittig nieder, als er gewahren musste, wie ich ruhig und groß an die helle Nacht gelehnt weiter da saß und volksdichtete. So ein Nebuchad. Auf Pneumatik-Schlappen, schwebende Bildchen aus Zilla vor der gläsernen Stirn. Sein vorgeschobener Bauchknoten fing auch noch an auszusteigen. Ich verspürte eine unbändige Lust, ihm furchtbar dämlich zu kommen. Grau, ganz in Grau. Groß und gedunsen, der Kopf so gut wie kahl, auch das Gesicht vorne dran wirkte vom Nahen wie aufgepustet. Schon begann er, mich mit hoher, impotenter Stimme höflich anzufassen, aller: Was treiben Sie denn hier? An sich so wie im Briefkasten. Er lächerte, ohne alle Energie und kaum zu hören, merkwürdig hohe Stirn. Ach, entschuldigen Sie, sagte er ihm so anerkennend wie abwesend. Sah du so komisch aus und nachts um 11 sitzt da mitten im Mondschein eher auf dem Kilometerstein und schreibt. Übrigens, H. Levi, mein Name, wenn es eine Postkarte ist, gehen Sie sie mit, ich steck sie rein, ich muss nachher noch nach Harvey-Horst. Sie, das ist gar nicht so häufig hier. Hättest du was dagegen, wenn ich mich einen Moment mit hersetze und eine Zigarette rauche? Ich muss doch die ganze Nacht unterwegs deine Automaten kontrollieren. Die sind ja sicher auch nicht von hier. Er griff bereits Platz. Und da Wegreine ebenso meilenlang wie frei sind, war nicht viel zu machen. Hauptsache, er ist nicht direkt schwul. Galeis, 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 grübelte der Motor vor sich hin. Und es hatte der weibliche Liebe Orpheus gänzlich entsagt. Galeis, 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 galeis. Ihm wurde es anscheinend auch zu viel, denn er erhob sich noch einmal und stellte ihn ab. Das verwaschene Milchgesicht oben sah uns sinnend zu. Was für Automaten, erkundigte ich mich endlich, da auch das Schweigen seine Zeit hat, danach wird's blöd. Sind Sie irgendwie Beamter? Gott soll schützen, entgegnete er abfällig. Nee, mit Überziehern. Ich habe eine Lizenz für 4 Landkreise gekriegt und da war ich nur halt wieder verrückter durchs gelobte Land und brauche bloß noch unten Geld rausholen und oben neuen Vorrat rein. Ist ja ganz unglaublich, was von dem Zeug verbraucht wird. Der Überzug des Himmels schien po a po dichter zu werden. Kaum das Jungfer Eichen noch ein bisschen Petticoat kettierte, da musste man schon lange hinhören und erst noch sympathetisch mit Frohfru frösseln. Aber der Mond schaute tatsächlich wie ein gerollter Überzieher aus der Himmelswäsche. Da gab es nichts zu bestreiten. Die Macht der Muster. Das macht das Muster. Der macht die Muster. Er lachte unlustig mit dem rechten gewölbten Mundwinkel her, aus dem er gleichzeitig einen ordentlichen Rauchknäuel fortschickte. Am Gasthaus bin ich zwangsläufig vorbei, sagte er. Kommen Sie mit, ist doch wieder einfacher. Legen Sie Ihre Karte ruhig in meine Post da. Er zeigte auf das Handschuhfach. Da geht's automatisch mit weg, vergessen kann ich sie nicht, muss sowieso noch ein Telegramm aufgeben. Wir saßen schon. Er griff in einer so schlaffen Art an den diversen Knöpfen rum, dass der Motor merkte, wie es Herrchen mal wieder total piepe, sei aber nur gleich funktioniere oder erst 30 Sekunden später, also tat es gleich. Stark und ruhig auf dem Motor. So trieben wir in unserem Blechkahn still den grauen Sandfluss hinunter. Ein Durchgehen im Schritt. Pult! Erreichte Mann in der Gegend, unerhörtes Personal, sämtliche Leute stehen in der Kreide rein. Na, hat er am Alter nochmal heiraten müssen und die junge Frau gibt sie ja ganz anständig. Ja, ja, nach außen hin regiert er so schon. Das lässt er sich auch gefallen. Ist ja nicht dumm, aber wenn sie Gelegenheit hat, dann lässt ihn jeden Tag dreimal um Kaporn fahren. Wupp! Er polterte die Brücke. Es warf uns geschmeidig im Sattel hoch, ausgestorben, das bisschen geometrische Ort. Die Schatten pennten ruhig in den Tiefen. Schönen Dank. Dennoch und dennoch und dennoch und dennoch und dennoch. Er schüttelte den Kopf zum Abschied. Nicht doch, muss sogar noch mal durch den Ort hier.
So, anderthalb Stunden, wenn ich die Schleife über Harvey Dorst hinter mir habe. Immer vorausgesetzt, ein ganz wilder Genneth hat nicht etwa versucht, einen Apparat aufzubrechen. Ha, Herr Dichter, würde ich ihn noch einmal sinnend rekapitulieren. Dann fiel die Tür ins Schnappschloss. Koroko, 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 koroko. Karatsche, karatsche, karatsche.
Melbourne. Der Kassensturz. Komische Epopöe in entsprechend viel Gesängen. Nämlich Tulp, erotisch an der Thekenreling, hinter ihm die unermüdliche Tapete, ich schätze die Zahl der Reiter allmählich auf Legion. Die mächtige Linke ins Hinterteil, englisch Pug, der Gattin gesteckt. Er besah mich erst auf eine gewaltig kurfürstliche Weise, da meine zwei Blicke ihm jedoch sofort heiter und kalt begegneten, unterbrach er seine Exkursion im Gesäuse, denn bei Orville gibt's Gold. Wie es rollt und grollt, jeder Trunkenbold ist mir hold und zollt, aber schmollt und mollt und knollt und tollt und die Rolle und rollt. Die Rechnung! Der Wirt, wohlgefällig. Er addierte mit einem Bleistiftzepter so dick wie mein Ringfinger, aber dreimal so lang. Auslaufende Minuten zogen bei uns hin. Hat Rieke ihn aufs Zimmer gestellt. Den Glaskrug nämlich. Den Rest von der sechsten Flasche habe ich ihn reingefüllt. Ein Ehren. Ich zahlte lieber. Gut, erledigt, dekretierte er abschließend, richtete sich dann heidenköniglicher auf, nahm ein Schoppen echt hannoverscher Luft zu sich, wovon er noch breiter wurde. Ich hielt mich auf eine genuine Zyklopigkeit gefasst und brüllte wie jener bekannte erzene Stier, Rico! Tantalos haschte, nicht nach der weichenden Flut, und es stockte das Rad des Ixion. Nicht mehr ward von den Geiern die Leber zerhackt. Die Belliden ließen die Urnen in Ruhe und Sisyphos saß auf dem Steine. Damals netzten zuerst nach der Sage die drei Eumeniden weinend die Wangen, gerührt von dem Lied. Abschlagen die Bitte kann ihn die Königin nicht, noch auch der Beherrscher der Tiefe. Und Eurydike ruft ihr Geheiß. Die war bei den neuen Schatten und ging mit verzögertem Schritt von der Wunde gehindert. Da versetzte mir mein Herz nun aber doch den Schlag. Und dann noch erbarmungslos unzählig viele kleine Putsche, so schnell hintereinander, dass ich den Mund nach Luft aufzerren musste, was er selbstredend stolz verglasten Auges von der Anstrengung seinen stimmlichen Mitteln zuschrieb. Was ein Moment, Mensch, nach über 30 Jahren sie wiederzusehen. Also wenn das, dachte ich leidend, meine Lyrik nicht zugute kam. Amo amas amat, amo amas, I loved her less, and she was tall and slender. Ich hörte die Tür gehen und schloss für ein paar feige Bruchteile die runden Augen, vernahm den Wirtsordonanzen. Zeig dir mir an dein Zimmer, bis die Kinnbacken mit einiger Macht aufeinander, dass ich wieder Mann würde. Öffnete. Und sah mitten in ein breites, gusseisernes Gesicht. Die Ehre hatte ich heute schon mehrfach gehabt. Mir mussten die Augen zweifellos etwas aus dem Kopf getreten sein, denn der Wirt betrachtete mich aufmerksam, schrieb die Starrheit meines Blicks dann aber wohl einer pimpernuckligen Gier großer Herren nach auch mal anderer Kost zu. Schmunzelte befriedigt, überschlug wohl die Anzahl der Tage, um die sich meine Suche nun voraussichtlich verlängern möchte. Und allein mit der Rose von Schadewalde, The Mystic Rose, meine Verwirrung war so groß, wie ich in meinem Alter nie mehr für möglich gehalten hätte. Ich schaute immer nur sie an, wie sie da stand, im blauen Leinenkleid. Die Petroleumlampe auf der linken Servierhand, das ringförmige Flämmchen, nennen wir es Funzenwatt, wartete auch vom Schicksal gekuscht, abhängig, in seinem zu engen gläsernen Haus. Mensch, Mensch, das war doch einwandfrei, wie vorhin genietrempelte. Und was war das früher für ein hoffärtiger Bald gewesen? Ihr Vater Drogist? Ich hätte mich nicht ein einziges Mal getraut, sie auch nur anzureden. Aber dies ging ja doch wohl zu weit, dass ich den Hintersassen und Dammwerbel eines stinkenden Knechtes total verstummt bis in den Wurzelstock, beziehungsweise Hinterwerbel und Dammsassen, Evers, Evert, I let her flat. Ich wartete immer noch vor der halboffenen Tür. Die stumme Taube unter dem fernen Wohn. Ich erkannte sie schon allmählich, Stück für Stück, mit Mühe, nach und nach, Schwanenhals, Busen, Bauch und Schinellen. Warum weine ich so sehr? Bloß weltmännlich zusammenraffen.
Ah, raffen, das Geile. Nochmal runterschlucken. So.
Dass er zurück nicht wende den Blick, bis dass er gelangt sei aus dem avernischen Tal. Sonst wäre er der Gabe verlustig. Aufwärts steigen sie jetzt durch schweigende Öde den Fußpfad, schroff voll düsteren Grauens und umstarrt von finsterem Dunkel. Zeigen Sie mir's doch bitte. Das waren die allerersten Worte, Mann, die ich überhaupt mit ihr wechselte. Und natürlich gleich von auserlesener Zweideutigkeit. Sie antwortete auch nur unverbindlich, ugh, drehte mir den Rücken und hob an, wuchtig voranzuschreiten. Ja, sie hatte feldweiblich eine Tür aufgeboxt, stellte sich seitlich am Pfosten auf und hatte eine Brust, die Frau, dass ich ohne anzustoßen kaum vorbeikomme. Als Jüngling damals hätte ich glatt abgestritten, dass sie dergleichen bei sich habe. So hatte ich die verätherisiert. Muss sie ein Hanslos gewesen sein. Ich brauchte ihr jetzt nur huldvoll die Hand in den geräumigen Ausschnitt zu versenken und durfte nach Perlen fischen, dass ich bis in mein seliges Ende spürte. Eben, eben. Um mir Sekleb zu holen, hätte es nicht unabdinglich einer Fahrkarte einmal erster nach Schadewalde bedurft. Ich schritt wieder. Noch unentschlossen. Auf einen 100-jährigen durchlöcherten Tisch zu, vorsichtshalber an die Wand geschoben, erschien sich dennoch nur mit Mühe auf den Beinen zu halten und legte langsam mich das Syntax-Täschchen neben meinen neuesten Krug. Den hatte sie mir nach oben getragen. Nicht mehr waren sie fern vom Rande der oberen Erde. Da sie verlangen zu sehen und besorgt, dass Kraft ihr gebreche, schaut er liebend sich um und zurück gleich ist sie gesunken, sehnlich die Arme gestreckt, auf dass er sie fasse und selber wäre gefasst, hascht nichts den weichenden Lüfte der Arme. Sie, mir auch jetzt kalt zugesehen, nicht etwa mich beobachtet, so sehr engagierte die sich so prinzipiell nicht, nickte einmal kurz her. Als ich noch immer keine Worte fand, drehte sie sich um und begann davon zu marschieren. Mir wurde fast schlecht vor lauter Entscheidung. Ich rannte in die Tür. Ich wollte ihr nachrufen, im Sinne von, erringen Sie sich nicht! Sie hatte mich gehört. Sie drehte sich schon mitten auf der Treppe noch einmal um. Ich verlor sie. Sie verlor sich die Stufen hinunter. Ob sie wiederum stirbt, sie klagt nicht über den Gatten. Was auch war zu beklagen für sie, als dass sie geliebt war. Scheidenden Gruß, den kaum sein Ohr noch konnte vernehmen, rief sie ihm zu und wurde gerafft zu der vorigen Stätte. Orpheus aber ist starr von dem zwiefachen Tode der Gattin. Ein Spieglein an der Wand. Ich tat einen Schritt auf mich zu und betrachtete aufmerksam die Maske des, ja, nicht bloß zwei, sondern Dreifels. Wünschte Scherbe war zusätzlich noch so voll Wellen und Schlieren, dass man für den Blick hinein getrost hätte Geld fordern dürfen. Ich verzog angewidert den Mund, ob das Wulstchen Box dort. Ich bückte mich über den Tisch. Ross kam mit Windlicht, fiel mir ein. So trub funzelte das. Ich beschrieb einen Zettel. Halt, ja, in unserer erheblichen spitzen Schulfraktur. Für Rieke. Und ein güldenes 20-Frank-Stück drunter liegen. Das würde sie also dann morgens um 6 Uhr in der Frühe, nachdem sie sich vergeblich zärtlich übers leere Bett geneigt hätte, finden. Ich muss mich ja das Krug rauftragen und arrangieren, dachte ich listig. Noch ein Schluck, Eule? Klar, noch ein Schluck. Der erwähnte Anlass war ja wohl danach. Immerhin aufpassen, dass die Gegenstände und Vorstellungen kein Minuet beginnen. Nee, lieber die Nacht durchwandern, als sein muss. Aber vorher noch mal auf den Topf, dass ich die erste halbe Stunde zumindest unbehindert wacker ausschreiten kann. Unwürdig, dies unterm Bett hervorangeln und stehen und warten. Der Kopf groß und stumpf und weit im Maul, einen beschundenen Emaille-Hohlraum in der Rechten, am Bauch ein schlafes Hörnchen, es roch. Bifurkationen von Adern, Stachelbiris, und das nahm wieder mal kein Ende. So viel hatte ich doch. Mensch, Idiot, das würde ich ja morgen früh nun auch finden. Ich schenkte mich aufs Absurdeste und verfing, um wenigstens das Aroma zu verbessern, darauf einen Schuss Schnaps hineinzutun.
worauf das Odeur, und zwar schlagartig, so höllisch wurde, dass mir der Kopf davon zurückprallte. Bloß schaudernd abstellen. Hatte ich sonst alles? Mütze auf, Krug in der Hand, Tasche unter derselben Arm geklemmt. Ach so, das Ende Wurst noch, falls Kirby draußen rumstrich, sollte er es doch kriegen. Ich öffnete leise die Tür. In den Tiefen des Hauses hatte es begonnen, auf eine widerliche Art 0 Uhr zu schlagen, was ich als alter Taktiker sehr bald benutzte, um meine Tappung zu tarnen. Unten, zur großen Haustür, ging ich gar nicht erst hin. Die würde eh versperrt sein. Dafür aber zum nächsten Flurfenster. Ehe ich es aufwirbelte, noch ein letzter Blick zurück. Wahnsinn. Du siegst. Ich schwang mich über den eigenen Hintern weg zum Fenster hinaus. Anmutig ist's, der Jugendliebe begegnen. Stand ich auch fest? Doch. Und erst mal die Augen schließen, dass sie sich an die Nacht gewöhnen. Ach, vor allem, wenn die Heirat unterblieben. Herr Psychore. Noch ein bisschen zögern und die Abschiedsstimmung genießen. Wäre, ehe ich des Teufels Tenne endgültig verließe, um allein die Habsnacht zu erproben, richtiger Ruhe zu übertreiben, nicht vielleicht doch noch ein kleinster Schluck prophylaktisch angezeigt. Ich trat zu diesem Beruf, verschämt wie ich immer war, nochmals etwas in den Hofraum zurück, hob den Krug, den erdwärts gekehrt, mit Umsicht getragenen, mühsam zum Sängermund, absetzen Euer. Beim Befestigen des Korkens ergab sich, nicht etwa aus List, vielmehr ganz en passant, unweit von mir ein Lichtritz. Schmal, aber sehr scharf. Ich musste seufzen. In Zweifelsohne wollte hier wieder etwas notiert sein. Und wozu ist schließlich der Sänger da, wenn nicht um das unisive Perversum mitzustenografieren? Allein zum Anstoß, keinem zur rechten Freude. Ich äxte noch einmal und begab mich dann pflichtbewusst in Richtung Leuchtschirm. Dieses war gar nicht so einfach und mein Nahen mehr ein Klimmen. Man hatte anscheinend eine größere Anzahl Fichtenstämme hier gelagert, um sie dann am stillen Herd zur Winterszeit brutal durch den ersteren zu jagen. Ich erklomm das Gerüll kummervoll und möglichst leise vermittels jener Mühe, die so langes Rundes uns nicht mehr Greiffüßlern zu bereiten pflegt. Regelte dann meinen gewürzig gewordenen Sängerhoden und bettete das große Auge. Madonna mia cara! Jägerinnen, wie ich sie noch nie sah, das sag ich euch, ein Kerl, der onaniert. Das Innere einer schlecht beleuchteten Riesinnenscheune, Mac mit dem Fötenantlitz, Lene, das Schlangenmensch, über einem Aluminiumwändchen gekniet, jene Hermine, ganz Rock'n'Roll-Schinken, ließ ihre Koteletts wimmeln und endlich die letzte, die Alex gerufen wurde, mit blondbraunem Haar, bis auf die gottesgabigen Schultern. Ihre dreiviertellangen Hirschkalbfelle, die Bekleidung der Eingeweiden, hing von einem dicken Ständer herunter und daneben ein armseliges, vor kürzestem noch lustig lebendes kleines Kaninchen. Der einen stand die bunt gepanterte Bluse noch offen, sonst hatte sie freilich nichts mehr an. Sie gingen sich um die Bärte. Hier ein titanischer Mob, zweibäckig akrobatischen, dort ein Urkuss samt Babysprache der Liebenden und vielfettes Stieren. Sie ölten sich hastig mit Gelees und schienen sich selbst gehören zu wollen. Lene Lange hatte sich aus dem Handköfferchen, demnach die heiligen Geräte barg, den übermäßigen Zapfen aus Kunstharz geholt, bestreute ihn mit einem Gemisch, Salz, Asche und Pfeffer, band ihn sich vor, näherte sich im verrenkten dritten Gang, der rossig meckernd, die noch witzig, was? Sie küssten sich aneinander empor, trampelten auf der Spitze des Hügels angelangt furchtbar auf, alberten in Galertfarben beperlt und dann wienerte sie ihr agathodermiges Gunthässchen. Aber auch die hier, Alex und Hermione, schonten sich nicht. Mies sur le dos pauken sie sich mit dumpf schallenden Händen, bauchblasig und unterschlächtig, schlebäuchig, haarig, kontrahaarig, Streckfuß, Liebesprobe, Post, Tizian und Tipporetto, Beine ringeln, Natten, kleine Aluminiumsporen an den blühenden Männige hacken, frickstressig, polypritscheln in streitreiten Mitteltümern. Ah! Oh. frickstressig polypritschenden, streitreiten Mitteltümern, überwölbt vom hohen Rückenbogen, Klotosch, Minnetuten und Lachgesiss, wo so sonst Worte waren, hausen jetzt Schnatter und Miniassen und Glückchen, süße Mundkunst beim Riedengewiebe. Riedengewiebe, oh Gott, nicht daran denken. Übrigens ein klarer Fall, die blondstählerne Alex ebenso wie Lenens gepflegte Magerkeit, die Stierin mit dem Silberhorn. Freilich war diese Lene hier wieder Stichlingstrieb, schweißgeschmeidig Schmuck und Schnippe und die Lefzen der Untern schnepperten und quicksalten. Hallali, hallalo, mir fiel gleich wieder die Jägertapete ein. Die feuchte Nixe, hüfthornissig durch duftende Sackgässchen biegend hetzte, Hufe im Kreuz, winzbräutlich voran, so schlamm wie sie nur kund, in einem Tempo fatschend, dass die Echos stotternd vom Sims nicht mehr mitkam, obschon sie sich so summ bald darauf erhoben. Vier gespaltene Bleichmonde erhellten die Tenne.
Na, hast du nie getan?
Erkundigte sich Lene und Mac schüttelte sich begeistert. Au contraire, mehr, mehr. Sie blähen sich schon wieder die Bäuche.
Aber auch meine Stellung konnte ohne Übertreibung als kompliziert bezeichnet werden. Nur an drei Punkten befestigt. Rechter Fuß, linke Schulter. Die rechte bog ich soeben möglichst weit wand ab, um einen Philosophenstücklein zu tätigen. Hoffentlich waren die Stämme nicht allzu harzig. Schwan von Schadewalde kleb an. Sehr richtig, auch Zecken würde ich mir demnächst ein paar zu ziehen haben. Hoffentlich nicht wieder an der Eiche wie einmal als Tween. Und was das verdienstvolle frühzeitige Bisexualität anbetrifft, so war ich nicht entfernt Kenner. Immerhin schien es den armen Dingern einen Mordspaß zu machen.
Hatschi!
Verflucht. Jetzt hatte ich genießt. Ausgerechnet ins Klaff. Hoffentlich. Aber sie schien nichts vernommen zu haben. Nur Lene bog den hohen Kopf noch etwas schräger. Hermine sah von ihrem Lehrbuch des Autofahrens auf und memorierte es etwas. Und Alex musste anscheinend mal ausgiebiger. Sie entschuldigte sich kurz. Torkelte doch hinter mich, wie von einer Tribade gestochen. So eine Rechtsverkehrte. Hatte ich in meinem ganzen Leben noch nicht einstecken müssen. Hyänen tritt links. Ich starrte in Alex Rasseprofil, deren Blondhaar sich zu schlängeln anhopp. Sie lachte Wuttränen bei meinem Anblick und heulte zwischendurch auf wie die Bohrer persönlich. Ich verlor gleich den Kopf. Die Fichtenstämme, auf denen ich fußte, gerieten ins Rollen. Prompt war es, als ob etwas den Fuß mir versehrte. Gottlob musste auf sie, dem teufelsklemmigen Geflöße, erst einmal ausweichen. Des Sängers Fall. Sie, die den Schall nicht deutlich wahrgenommen, stehen. Gespitzten Ohres lauschend, werfen hin und her den Blick. Da rief's zum zweiten Mal und deutlich ward Dionysens Ruf von Katmens Töchtern jetzt erkannt. Sie flogen fort in rascher Eile, taubengleich, Spornstreichs mit ausgestrecktem, windesschnellem Lauf.
Rennen, Mensch! Nicht wie rennen! Fing's nicht im scheunen All zu rascheln, dann zu toben an.
Talia. Ochsen großes Hundegebell, wurde nun aber hellwach, riss mich auf dem Absatz herum und fing ernstlich an zu entspringen. Das war nun kein Spaß mehr. Für mich alternden Halbweltergewichter hätten vermutlich zwei der elastischen mehr als genügt.
Renn, Mensch!
Wenn nicht Galena allein, diese Medici, das sind so schmerzhafte Stellen, dass man sofort zusammenbricht. Geschweige denn vier solcher Foxmeitschen plus Körbe. Ich floh und flitzte, dass es mich selbst erstaunte.
Hetz, hetz!
Keile aus. Und fast, Curly, fast! Hande, 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 Hande! Dalli, 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 Dalli! Meine Kunststoffsohlen ertönten wie Kastagnetten. Die nahm bestimmt kein Lehrgeld, wenn ich bloß den linken Arm nicht so ankneifen brauchte. Und ein Gekreuze scholl hinter mir auf, derart batzdicht, dass der Hund bis jetzt lautlos galoppiert sein musste. So freute er sich, dass er mich hatte. Noch zwei Sprünge. Meine Linke schlenkerte kümmerlich das Ende der Wurst nach hinten weg. Er schien es im Lauf gefangen zu haben. Und leidlich bestechlich zu sein, denn ich spürte seinen heißen Atem nicht mehr direkt so im Genick. Aber meiner wurde kolbenstößig.
Chico, Chico!
Gehässig und hell, grell, so nahe paradiddelten jetzt die harten Hufe, so pfiff die mir atterrierende Luft bereits von Ruten streichen. Ich spürte, wie sich mir der Bass von den Hacken schälte, wie flogen rechts und wie flogen links die Dörfer stillten Flecken. Ich sprintete dahin unter blutigen Schafott des Monds. Ich hing ihm unwillkürlich die flehende Hechelzunge hinüber und während ich à la Caron Junior übers Brückchen Trommel schlägelte, Daddy, Mami, Daddy, Mami, hat es mich erwischt. Ein erster Querhieb von links, schädelstreifig. das mir Wort, als flöge mit der Montero-Mütze der Skalp mit, die sich fledermausig machte, übers Geländer in den Becksee geflugte. Wenn ich mich umzingeln ließ, war ich futsch. Schass, oh boy. Mit den Zähnen entmannt. Nur gut, dass an mir so viel nicht mehr zu entmannen war. Dennoch hätte ich ungern gerade die Haare gelassen. Wären die nicht schon vorher entscheidend geschwächt gewesen. Ich gebe auf. Und erkannte das Lieferauto. Den Straßenkreuzer. Von vorhin. Neue Kraft. Ich hechelte einfach röchelnd an dem Grauen vorbei. Mit zwischen die Überzieherkartons hinein. Rasch weg. 3000 Meter weiter haltend. Ganz langsam. Nahm die Nacht wieder Formen an. Links ein Waldstück. Schwarze Weberbäume, finster und still, aber schön und still. Jappen, rechts, freies Feld, frei, wunderbar. Ach so, ich hätte mich natürlich längst bedanken müssen, aber ich vermochte es selbst jetzt noch nicht, so versagte mir die Stimme am Staube. Ich schüttelte schon wieder den arschfarbenen Kopf. Er zeigte in meinen Schoß.
Haben Sie denn da mitgebracht?
Erkundigte er sich neugierig. Auch ich sah dahin. One Gallon. Total unbeschädigt. Ja, sogar noch was tun. Ich hob ihn mit beiden Händen zum Mund. Ich stülpte ihn. Ich soff und soff. Ich barg ihn in meinem Schoß. Wenigstens etwas. Er harrte geduldig, dass ich zu berichten anfing. Half mir auch zwischendurch mit nach vorne. Neben sich. Auf den Todessitz. Nur wenn schon. Bei einem anständigen Menschen